So, dann herzlich willkommen zum zweiten Tag unserer 10. Fachausschusssitzung Finanzberichterstattung. Heute haben wir nur noch zwei Themen auf der Agenda, aber natürlich nicht ganz unwichtige. Einerseits unser übliches IC-Update und zum anderen mal einen Überblick zu dem IFRS for SMEs Exposure. Da werden wir dann sicherlich zu gegebener Zeit nachher nochmal ein bisschen erörtern müssen, wie weitreichend oder womit genau wir uns dann auch inhaltlich noch weiter beschäftigen wollen. Aber wir hatten jetzt im Vorhinein gesagt, es ist vielleicht ganz gut, aber ja, jetzt auch bei dem Subsidiary Draft und auch an anderen Stellen immer mal wieder an dem Werk vorbeigekommen sind, dass wir uns auch jetzt mit den aktuellen Befassungen da auseinandersetzen. Bevor wir dazu kommen, haben wir erstmal unser IC-Update und ich finde es ganz besonders gut, dass wir heute ja einige Gäste haben. Wir sind ja heute richtig sozusagen in Vollbesetzung, auch was die Beobachterrollen angeht, da. Wir haben sowohl Herrn Barkow vom ISB, wir haben Carsten Ganzauge vom IC. Wir sind also, was die Gremien angeht in London, sind wir voll bestückt. Deswegen freue ich mich da ganz besonders, dass wir dann eine schöne Diskussion haben können zu den ganzen Themen. Und Herr Kunzelmann ist auch dabei. Herzlich willkommen. Und damit würde ich sagen, gehen wir direkt in den Top 4, das IFRS IC Update. Same procedure as every time, würde ich sagen. Jan, ich würde direkt mal an dich übergeben, dass du uns einführst. Und dann denke ich mal, werdet ihr das ja wieder im Zusammenspiel machen.
Ja, vielen Dank, Sven. Guten Morgen von meiner Seite. Wir machen das wie immer. Ich freue mich, dass Carsten Ganzauge auch heute Morgen Zeit hat, dabei ist. Und wir werden uns das wieder so aufteilen, dass wir die Vorstellung der Themen und Diskussionen so im Wechselspiel machen. Ich möchte eingangs das Offensichtliche erwähnen. Also unter den Top-Interpretationsaktivitäten haben wir heute ausschließlich die Themen, die in der September-Sitzung des IFRIC besprochen wurden. Und wie Sie auch sehen können, vier Themen waren auf der Agenda. Zu drei Themen wurde eine endgültige Entscheidung getroffen. Das heißt, wie immer, hier gibt es offiziell zunächst mal nichts mehr zu kommentieren. Über alle drei Themen haben wir auch vorher ausführlich diskutiert. Insofern wollen wir heute einfach noch das Ende der Diskussion vorstellen. Und auch hier ist nochmal zu erwähnen, was Ihnen wahrscheinlich aber bewusst ist, der Text. Die Begründung der endgültigen Entscheidung liegt jetzt noch nicht vor, denn das ist für die ISB-Sitzung jetzt nächste Woche vorgesehen. Das heißt, auch hier ist zunächst noch die Zustimmung abzuwarten und erst danach wird dann der Text endgültig auch publiziert. Dann gibt es ein viertes Thema, was im IFRIC besprochen wurde. Das ist das Projekt zur IS-21-Änderung. Dort laufen ja die Redeliberations. Und nun wurde das IFRIC eingebunden, um zu den aktuellen Entwicklungen, zu den jüngsten vorläufigen Beschlüssen Stellung zu nehmen. Und auch das wollen wir heute vorstellen. So, dann komme ich zum ersten Thema, zu dem eine endgültige Entscheidung getroffen wurde. Es ging hier um eine Anwendungsfrage von IFRS 17 und IAS 21. Das Thema lautet: Mehr Währungsverträge, also Versicherungsverträge, bei denen Zahlungen in mehreren Fremdwährungen anfallen. Und hier stellten sich zwei Fragen, nämlich zunächst mal, ob das Fremdwährungsrisiko den Sinn des Similar Risk entspricht, nachdem ja die Aggregation von Verträgen auf Portfoliobasis vorzunehmen ist. Und dann schließlich war festzustellen, welches denn nun die Nennwährung des Versicherungsvertrags ist, um dann die CSM, also die Vertragsservice-Marge, daraus abzuleiten. Wir hatten damals schon, bevor die vorläufige Entscheidung getroffen wurde, hatten wir das Thema bei uns intern in der Arbeitsgruppe Versicherung diskutiert. Und dann hatten wir in Ihrer Runde das Thema nach der vorläufigen Agenda-Entscheidung besprochen. Und um das kurz zusammenzufassen, also das damalige Fazit war, dass das Thema erfreulicherweise recht offen diskutiert wurde und auch in der vorläufigen Agenda-Entscheidung lediglich erläutert wurde, welche Varianten bzw. welche Methoden zur Anwendung dieser Regeln bzw. zur CSM-Verteilung möglich sind. Und unsere Experten in der Arbeitsgruppe hatten auch ausdrücklich bestätigt, dass das für die Praxis sehr, sehr sinnvoll ist, denn es werden in der Tat verschiedene Methoden angewendet und das IFRIC hat zumindest damals schon klar erkannt, dass IFRS 17 keine Methode vorschreibt, und hat deswegen auch in der Erläuterung keine Methode explizit ausgeschlossen. So, das hat uns dann auch veranlasst, in der Stellungnahme zur vorläufigen Agenda-Entscheidung uns dazu positiv zu äußern. So, das zu dem Thema eigentlich der Hintergrund, die Vorgeschichte. Und jetzt wäre so der Moment, da würde ich dann an dich, Carsten, kurz übergeben, dass du uns mal berichtest, wie die Diskussion weitergeht.
Ja, das mache ich sehr gerne, Jan. Also vielleicht noch kurz einleiten die Anmerkung, dass die Paper für die Oktober-ISB-Sitzung ja verfügbar sind mittlerweile. Das heißt also auch, das vorgeschlagene Wording, was vom IFRIS-IC für das IFRIS-IC die Agenda-Entscheidung finalisiert hat, ist ja verfügbar auf der ISB-Website. Jetzt vielleicht kurz zu dem Thema. Also es gab keine Überraschung in der September IFRIS-IC-Sitzung. Letztlich hat das IFRIS-IC die vorläufige Agenda-Entscheidung, so wie wir sie auch diskutiert hatten, bestätigt. Das heißt, zu der ersten Frage, ob Fremdwährungsrisiken zu berücksichtigen sind bei der Bildung von Portfolien von Verträgen, ist die Antwort ja. Das war auch in der vorläufigen Agenda-Entscheidung schon so. Das bedeutet ja jetzt nicht, das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Hinweis, bedeutet nicht, dass niemals verschiedene Währungen in einem Portfolio von Versicherungsverträgen enthalten sein können. Denn man muss sich überlegen, was noch als similar risks im Kontext der jeweiligen Portfolien von Versicherungsverträgen anzusehen ist. Also es kann durchaus sein, dass auch innerhalb eines Portfolios unterschiedliche Währungen enthalten sind. Aber man muss sich halt überlegen, ob das noch similar risks sind. Bei der zweiten Frage, da war ja, wie du schon geschildert hast, Jan, die Frage, welche Methode jetzt zugrunde zu legen ist für die Umrechnung von Versicherungsverträgen, die in mehreren Fremdwährungen, die Cashflows in mehreren Fremdwährungen haben. Und da ist eben, wie gesagt, beide vorgestellten Methoden werden als zulässig angesehen. Das wurde auch so bestätigt. Das Einzige, was vielleicht noch erwähnenswert ist, ist, dass noch ein bisschen zusätzliches Wording in die finale Agenda-Entscheidung aufgenommen worden ist, was das denn eigentlich konkret bedeutet für die beiden Methoden. Letztlich das, was im Step-Paper aber auch schon enthalten war für die Sitzung. Ja, das war es eigentlich soweit. Also insofern keine Überraschung, würde ich sagen, in der September-IFRIS-IC-Sitzung. Im Wesentlichen so finalisiert mit ein paar kleineren Klarstellungen, was das für die unterschiedlichen Methoden jeweils bedeutet. Ist ja jetzt eine finale Agenda-Entscheidung, lediglich Board Non-Objection in der Oktobersitzung noch ausstehend. Würde ich jetzt auch erwarten, dass das voraussichtlich so durchgeht. Ja, ist natürlich eine Board-Entscheidung am Ende, aber würde ich jetzt keine Überraschung erwarten an der Stelle. Insofern ist das jetzt auch für uns keine Kommentierung mehr, sondern lediglich eher zur Kenntnisnahme und damit würde ich es auch schon öffnen für etwaige Fragen oder Diskussionsbeiträge.
Ja, gibt es dazu noch Fragen oder Anmerkungen? Nö, ne? Das so verfolgt, aber jetzt mich jetzt auch ein bisschen gewundert an der Stelle. Ja, wenn es dazu keine Anmerkung gibt, dann denke ich, nehmen wir das zur Kenntnis und machen da für uns einen geistigen Haken dran.
Fein, dann übernehme ich wieder und spreche das nächste Thema an. Die Diskussion betraf die Anwendung von IFRS 16, also Leasingverhältnisse und auch IFRS 9. Und hier ging es um einen Sachverhalt, bei dem der Leasinggeber im Fall eines Betreiber-Leasingvertrags freiwillig auf bestimmte Leasingzahlungen verzichtet. Und zu diesem Thema gab es zwei Fragen, nämlich zum einen zunächst mal die sachgerechte Anwendung der Wertminderungsvorschriften aus IFRS 9. Diese Frage betrifft nur die Bilanzierung beim Leasinggeber selber. Und die zweite Frage betrifft die Anwendung der Ausbuchungsregeln aus IFRS 9 und der Modifikationsregelung in IFRS 16. Und das Zusammenspiel dieser Regeln betrifft natürlich sowohl den Leasinggeber als auch den Leasinggeber. So, dann will ich kurz erwähnen, also die erstmalige Diskussion und dann auch vorläufige Agenda-Entscheidung beim IFRIC hat ja im März stattgefunden. Und damals hat das IFRIC schon Folgendes festgestellt, nämlich zunächst mal die Frage der Impairment-Regeln hat das IFRIC erläutert, wie die Impairment-Vorschriften anzuwenden sind und war auch unstrittig in dem Fall, so dass, muss, entschuldigt, kurz mal zögern, Also die Anwendung der IFRS 9 Regeln betreffend das Impairment wurde vom IFRIC erläutert und war unstrittig. So, und dann ging es nachher um die Frage der Anwendung Modifikation versus Ausbuchungsvorschriften und dabei auch das Zusammenspiel IFRS 9 und IFRS 16. Und jetzt ist zunächst mal entscheidend, dass die Bilanzierung für den Leasinggeber und für den Leasingnehmer zu unterscheiden ist. So. Und beim Leasingnehmer, also zunächst mal nur mit Blick auf den Leasingnehmer, hat das IFRIC erkannt, dass es ein Anwendungswahlrecht gibt. Und zwar entweder die Vorschriften aus IFRS 16 oder IFRS 9. Und weil es hier ein Wahlrecht gibt, nach Auffassung des IFRIC, hat das IFRIC auch gesagt, um diese unterschiedliche Bilanzierung aufgrund des Wahlrechts aufzugreifen, beziehungsweise der zu begegnen, wurde vorgeschlagen, dass man hier punktuell Standardsetting macht. Das heißt, zu dieser Frage Leasingnehmerbilanzierung hat das IFRIC Standardsetting angeregt und deswegen ist dieser Vorschlag auch nicht Teil der vorläufigen Agenda-Entscheidung gewesen. Das heißt, die Frage in Bezug auf den Leasingnehmer ist die eine Sache. Und wenn man dann schaut, was der Leasinggeber anzuwenden hat, da hat das IFRIC erläutert und für hinreichend klar erklärt, wie also die Bilanzierung vorzunehmen ist. Und auf diese Frage bezieht sich dann auch die vorläufige Agendaentscheidung. Das war zunächst mal so der Rahmen, beziehungsweise die Auseinandersetzung dieser zwei Teilfragen. Das haben wir dann in Ihrem Kreis ja sogar in zwei Sitzungen besprochen und haben festgestellt, etwas, was nicht ganz neu ist, aber was bei dieser Frage wieder aufkommt, dass eben gerade das Zusammenspiel von Wertminderungsvorschriften und Modifikationsregeln und Ausbuchung, dass das immer so ein Themenkomplex ist, der in der Praxis oftmals zu Abgrenzungsschwierigkeiten führt. Und das haben wir ja oftmals schon besprochen und auch immer mal wieder angemerkt, sowohl bei verschiedenen IFRIC-Themen als auch bei dem ein oder anderen Amendment, was der ISB vorgeschlagen hat. Und insgesamt, wo haben wir das Thema auch zuletzt im Rahmen des Peer zu IFRIS 9 diskutiert und damals auch angemerkt. So, das hat dann auch zur Stellungnahme geführt, die wir dann im Mai formuliert haben. Und dort haben wir uns kurz und bündig darauf nochmal beschränkt, dass diese Abgrenzung, Modifikation, Ausbuchung, Impairment immer mal wieder zu Unklarheiten führt. Und das war im Prinzip auch die einzige Anmerkung zu dieser vorläufigen Entscheidung. So, das wie immer die Vorgeschichte bzw. der Hintergrund. Und jetzt, Carsten, werden wir immer wieder gespannt, wie bei euch die Diskussion dann weitergeht.
Ja, vielen Dank für die Einleitung, Jan. Also vielleicht noch kurz eine Anmerkung zu der Leasingnehmerseite hier, die ja, wie du sagst, zutreffend sagst, nicht Teil der Leasing, der Agenda-Entscheidung ist. Also ich weiß nicht, ob Wahlrecht da das richtige Wort ist. Das IFRIS-IC hat ja letztlich gesagt, es gibt keine klaren Regelungen in IFRIS 16 und dass man insofern nicht basierend auf den bestehenden Standards jetzt keine der Sichtweisen eindeutig verwehren kann. Ja, also letztlich heißt das natürlich, dass da Flexibilität in der Sache besteht, aber im Standard ist natürlich explizit jetzt kein Wahlrecht enthalten, sondern es ist einfach sozusagen ein Stück weit eine Regelungslücke auf der Leasingnehmerseite. Deswegen eben, wie du es schon geschildert hast, die Anregung ans ISB, hier Standardsetting zu unternehmen. Springen wir zu der Leasinggeberseite. Da war ja die erste Frage, wie eben das Expected Credit Loss Model, das Wertminderungsmodell in IFRS 9 anzuwenden ist, in dem Zeitpunkt, wo die Modifikation des Leasingvertrags noch nicht vorgenommen worden ist, also wo eben eine erwartete Modifikation stattfindet. Vielleicht nochmal ganz kurz zum Sachverhalt. Der Sachverhalt war ja so, wir hatten ein Operating Lease und es werden, der Leasinggeber erlässt in dem Operating Lease sowohl Zahlungen, die Operating Lease Forderungen betreffen, als auch künftige Leasingzahlungen, die eben noch nicht als Forderung angesetzt waren. Das ist, glaube ich, wichtig nochmal als Hintergrund, das zu verstehen. So, und jetzt zur ersten Frage, war ja eben, wie eben die erwartete Modifikation bei der ECL-Ermittlung zu berücksichtigen ist. Das war, glaube ich, schon ein Stück weit eine etwas kontroverse Diskussion, insgesamt jetzt nicht speziell in der September-Sitzung, sondern schon vorher bei den ursprünglichen Diskussionen. Da ist ja die Aussage des IFRIS-IC letztlich, dass, wenn man sich die Definition von Credit Losses anschaut, dass da eben drin steht, dass all cash shortfalls, das ist so die Formulierung, zu berücksichtigen sind. Das bedeutet also, alle erwarteten Minderungen sind bereits bei der Wertminderung zu berücksichtigen. Also auch solche, die sich aus erwarteten Erlassen sozusagen von Leasingzahlungen ergeben. Das war relativ kontrovers und wurde relativ lange diskutiert, war aber schon in der vorläufigen Agenda-Entscheidung, die wir ja hier auch intensiv besprochen hatten, wenn, soweit ich mich erinnere, schon enthalten. Das ist jetzt auch so finalisiert worden. Die zweite Frage war ja, wenn dann tatsächlich die Modifikation stattfindet, sprich die bestimmte Leasingzahlung erlassen werden, ob dann die Modifikationsregeln in IFRS 16 greifen oder eben die Abgangsregeln in IFRS 9. Und die Antwort des IFRS IC darauf ist letztlich, dass man hier differenzieren muss zwischen denjenigen, zwischen dem Erlass auf diejenigen Zahlungen, die bereits als Forderung angesetzt worden sind und denjenigen, die eben noch nicht als Forderung angesetzt worden sind. In dem Sachverhalt war es ja so, dass ausschließlich, das ist auch ziemlich wichtig an dieser Stelle, dass ausschließlich auf bestimmt identifizierte Cashflows aus dem Leasingvertrag verzichtet worden ist und es ansonsten keine anderen Änderungen an dem Leasingvertrag gab. Das ist, glaube ich, ganz wichtig für die weitere Analyse, bei der das IFRS IC zum Schluss gekommen ist, dass man für die Beträge, die bereits als Forderung angesetzt worden sind, zunächst mal schauen muss, ob die Abgangsregelung in IFRS 9 erfüllt sind, also die Forderung auszubuchen ist. In diesem Sachverhalt, der Gegenstand der Submission war, ist das der Fall, denn es wurde ja auf spezifisch identifizierte Cashflows verzichtet, die als Forderung angesetzt worden sind, endgültig verzichtet. Also insofern ist in Bezug auf diejenigen Cashflows, die bereits als Forderung angesetzt worden sind, eine Ausbuchung nach den Regeln von IFRS 9 vorzunehmen. Soweit der Verzicht allerdings Cashflows betrifft, die nicht als Forderung angesetzt worden sind, sprich künftige Cashflows, sind natürlich auch die Abgangsregelungen nicht einschlägig. Es ist ja gar kein Financial Asset angesetzt für diese Cashflows. Und insofern finden für diese Cashflows, diese künftigen Cashflows, auf die verzichtet wird, die Modifikationsregeln in IFRS 16 Anwendung. Und man bilanziert halt nach IFRS 16, Paragraph 87, ist es, glaube ich, nach den Modifikationsregeln für Leasinggebern in einem Operating Lease. Das heißt letztlich, dass man eben den Effekt aus dem Erlass verteilt über die verbleibende Leasinglaufzeit. Das ist im Wesentlichen der Inhalt der Agenda-Entscheidung, die jetzt eben vorbehaltlich Non-Objection durch das Board finalisiert worden ist. Dann würde ich es auch direkt wieder für Fragen oder Diskussionen eröffnen.
Ja, danke Carsten, danke Jan. Carsten, war nochmal ganz, danke nochmal für die Ergänzung. Das war für mich auch nochmal vom Verständnis nochmal ganz hilfreich. Ich habe jetzt keine Frage. Wie sieht es in der Runde aus? Andreas, bitte sehr.
Danke, Sven. Guten Morgen in die Runde. Ich habe keine Frage, sondern nur eine ergänzende Anmerkung. Ich glaube, dass diese Agenda-Entscheidung in Zusammenhang zu sehen ist mit der Entscheidung, wie wir den PIR zu IFRS 9 und zu IFRS 16 weiter angehen wollen. Wir haben in der ersten Phase beim PIR zu IFRS 9 zu Classification and Measurement das Thema Modification schon einmal gestreift mit den Abgangsregelungen. Und der Board hat sich darauf verständigt, dieses Thema wieder aufzugreifen im Rahmen des PIRs zu Impairment. Und das ergibt ja auch Sinn, denn wie Herr Große völlig zu Recht sagt, es ist ein Dreiklang. Eigentlich also innerhalb von IFRS 9 ein Zweiklang zwischen den Abgangsregeln und den Modifikationsvorschriften. Aber im Zusammenhang dann eben jetzt mit Leases haben wir halt noch die Modifikationsvorschriften auch in diesem Standard zu betrachten. Was mir im Augenblick noch nicht so ganz klar ist, wie wir das Ganze verdrahten werden mit dem PIR zu IFRS 16, denn hier hat der Board in der September-Sitzung entschieden, den PIR zu IFRS 16 vorerst nicht zu starten, sondern diese Entscheidung zu vertagen auf das zweite Halbjahr 2023. Das bedeutet, wir werden mit dem PIR zu IFRS 9 in der Impairment-Phase früher starten als mit dem PIR zu IFRS 16. Wir müssen halt sehen, ob sich gegebenenfalls aus dem Wechselspiel der beiden Standards dann nochmal bestimmte Themen ergeben. Der Pilze FS9 Phase 2 wird in Kürze gestartet oder ist gestartet worden. Wir gehen davon aus, dass der Request for Information im ersten Halbjahr 2023 auf die Straße gehen wird. Und das wäre dann sicherlich auch der richtige Zeitpunkt, um nochmal darauf hinzuweisen, dass es hier ein Wechselspiel gibt, nicht nur innerhalb des Standards, sondern eben auch im Wechselspiel mit anderen Standards.
Ja, danke schön. Sonst noch Fragen oder Anmerkungen? Sonst gehen wir weiter zum nächsten Thema.
Ja, dann haben wir als drittes Thema eine Frage zur Bilanzierung von Special Purpose Acquisition Companies. Und falls Sie sich erinnern, da gab es ja zwei Anwendungsfälle bzw. zwei Sachverhalte. Der erste, da ging es einfach schlicht um den Ausweis als Eigenkapital oder Fremdkapital. Das ist ja schon ein bisschen länger her. Und jetzt wurde der zweite Sachverhalt endgültig oder abschließend diskutiert. Und das war hier ein sehr spezieller Fall. Hier ging es nämlich konkret um die Bilanzierung von sogenannten Warrants, also Optionsscheinen, die im Rahmen einer solchen Akquise emittiert oder ausgegeben wurden. Also ein relativ spezifischer Sachverhalt. Ich will jetzt nicht ganz ins Detail gehen. Wir haben das Thema ja auch damals nach der erstmaligen Befassung und bei der vorläufigen Agenda-Entscheidung besprochen. Und ganz grob gesagt geht es hier um die Anwendung mehrerer Standards. Also zunächst mal IS 32, die Frage, wann ist was als Eigenkapital oder Fremdkapital auszuweisen. Dann zweitens kommt IFRS 2 ins Spiel, nämlich unter welchen Umständen oder für welchen Teil dieser Transaktion ist IFRS 2 anzuwenden. Also findet hier eine Form von aktienbasierter Vergütung statt. Und außerdem stellen sich auch Fragen rund um IFRS 3. Also liegt hier ein Unternehmenszusammenschluss vor, liegt überhaupt ein Business vor und so weiter. So, und das insgesamt hatte das IFRIC ja damals schon diskutiert und beantwortet. Und es gab in der vorläufigen Entscheidung ein paar ganz klare Antworten, auch bezogen auf den Sachverhalt. Nämlich, liegt hier ein Business vor? Liegt eine Business Combination vor? Wer hat wen erworben? Das sind Fragen, die wurden relativ klar beantwortet. Und dann gab es Detailfragen, nämlich für diesen Sachverhalt, bei dem also Aktien und Optionen emittiert werden, ausgegeben werden und dann eine Transaktion stattfindet. So, und dann gab es bei diesem Fall noch eine Besonderheit, nämlich, dass schon bestehende Optionen, Warrants, existierten, die dann im Rahmen der Transaktion, also der Akquisition durch die SPEC, bilanziell praktisch das Problem darstellen. So, die konkrete Frage, ob die alten Warrants miterworben werden oder untergehen, das war so der Knackpunkt. Und zu dieser Frage hatte das IFRIC damals gesagt, wir geben zwei Antworten, und zwar sowohl für den Fall, dass man die alten Warrants miterwirbt, oder aber, dass die in der Transaktion quasi untergehen, verschwinden. Also für beide Varianten hat das IFRIC damals argumentiert, und dann gab es eine relativ ausführliche und ganz eindeutige Aussage, nämlich was wie auszuweisen ist, also sprich, welcher Anteil wird als Eigenkapital oder Fremdkapital ausgewiesen, wie teilt sich der Kaufpreis auf. Und dieses Beispiel, was damals auch Grundlage der vorläufigen Entscheidung war, das habe ich in der Unterlage für die heutige Sitzung auch nochmal mit aufgenommen. So, das heißt, zu dieser konkreten Frage, wie ist mit den Warrants umzugehen, hat das IFRIC sowohl für die eine Variante als auch für die andere Variante die Erklärung formuliert, hat aber nicht festgelegt, wie der konkrete Sachverhalt zu beurteilen ist. So, das haben wir damals auch besprochen, und aus Ihrem Kreis gab es praktisch keine grundsätzliche Kritik daran. Sie hatten außerdem festgestellt, wir haben zumindest bei der vorherigen Erhebung auch schon festgestellt, prinzipiell gibt es unterschiedliches Vorgehen in der Praxis, aber das ist eben fallspezifisch, und weil solche Sachverhalte, also solche Transaktionen immer sehr, sehr spezifisch sind und in jedem Einzelfall getrennt zu betrachten ist, kann man da zumindest erstmal nichts weiter Kritisches anmerken. So, das haben wir in der Stellungnahme dann auch entsprechend so geäußert, und damit übergebe ich wieder an Carsten.
Ja, vielen Dank, Jan. Ja, vielleicht dann nun im Wesentlichen nur ein Update, was sich getan hat in der September-Sitzung. Vielleicht nochmal ganz kurz zu dem Sachverhalt. Ja, es war ja so, du hast eben schon kurz geschildert, Jan, eine NewCo erwirbt quasi eine Special Purpose Acquisition Company, die bereits bestehende Shares and Warrants ausgegeben hat. Insofern stellt sich dann die Frage, ob im Rahmen dieser Akquisition der Erwerber eben die Warrants der Special Purpose Acquisition Company erwirbt und dann sozusagen eine logische Sekunde später ersetzt durch neue eigene Warrants, oder ob die Warrants gar nicht erst übergehen als Teil der Transaktion, sondern sozusagen eine logische Sekunde vorher untergehen. Das waren ja sozusagen diese beiden Fallvarianten. Und die Beurteilung ist ja auch zweigeteilt zwischen diesen beiden Fallvarianten. Bei der ersten Variante, dass die Warrants nicht übertragen worden sind oder assumed, wie das im Paper immer so schön heißt, unter Agenda Decision, dann ist das ist ja dann so, wenn die nicht übertragen werden, dass dann eben der Erwerber Shares und Warrants ausgibt im Gegenzug für den Erhalt von Cash und einem Listing-Service. So, und das Thema, was sich da insbesondere dann gestellt hat und was insbesondere diskutiert worden ist, ist die Frage, erstens ob und zweitens wie dann eben zu allokieren ist zwischen dem erworbenen Cash und dem erworbenen Listing-Service. Die Antwort des IFRS IEC darauf ist, dass im Prinzip zwei Dinge hier passieren, nämlich einmal, es wird Cash erworben. Für den Erwerb von Cash ist IS 32 einschlägig und es werden Listing-Services erworben und für den Erwerb der Listing-Services ist IFRS 2 einschlägig. Dementsprechend ist dann zu allokieren in dieser Transaktion zwischen dem Teil, der auf IFRS 2 entfällt und dem Teil, der auf IS 32 entfällt. Wichtig ist jetzt vielleicht nochmal, wie genau zu allokieren ist, oder wie da aufzuteilen ist, ist in der Agenda-Entscheidung nicht gesagt, weil es dazu auch keine Regelung in den entsprechenden Standards gibt. Das heißt, da hat man sicherlich einen gewissen Graubereich an der Stelle. Dann zum zweiten Fall, dass die Warrants übertragen worden sind als Teil der Akquisition. Da ist es ja dann so, dass der Erwerber nur Shares ausgibt, nämlich für Shares für den Erwerb von Cash, dem Listing-Service und den bestehenden Warrants der SPAC. Und dass dann im zweiten Schritt eben neue Warrants ausgegeben werden, die die alten Warrants ersetzen. Das ist die Logik in dem zweiten Ass sozusagen. Und in dem Fall werden ja dann nur Shares ausgegeben. Dementsprechend stellt sich auch die Allokationsfrage in der Form nicht, die ich gerade geschildert habe. Allerdings stellt sich in dem Fall eine andere Allokationsfrage, nämlich die Frage, ob hier, weil es hier letztlich zwei Transaktionen gibt, nämlich einmal den Erwerb von Cash, Listing Services und den bestehenden Warrants und die zweite Transaktion ist der Ersatz der alten Warrants durch die neuen Warrants. Also es sind zwei Transaktionen und dementsprechend stellt sich hier eine andere Allokationsfrage, nämlich die Frage, ob bei dem Ersatz der neuen Warrants irgendwas zu allokieren ist auf die Erwerbstransaktion. Da hatte die vorläufige Agenda-Entscheidung gesagt, dass man sich, um das zu beurteilen, Rückgriff nehmen sollte auf die Regelung in IFRS 3, Paragraph B50 und es auf dieser Grundlage beurteilen sollte. Das ist rausgeflogen. Und das ist, glaube ich, auch die wesentliche Änderung in der finalen Agenda-Entscheidung, in der jetzt eigentlich nur noch drinsteht, dass man eine Accounting Policy nach IS 8 entwickeln muss für diese Allokationsfrage, die ich gerade geschildert habe, aber kein Verweis mehr auf Paragraph B50 drin ist, was aus meiner Sicht auch sinnvoll ist. Ich hatte das auch in der Diskussion relativ intensiv gechallenged, weil der Paragraph B50 nämlich auch aus meiner Sicht zumindest für einen anderen Fall geschrieben worden ist. Da geht es nämlich um eine Business Combination und wie sozusagen bei einer Business Combination möglicherweise eine Allokation zu erfolgen hat. Der Fall ist hier ganz anders. Also erstmal haben wir gar keine Business Combination. Auch die Kriterien im B50 passen nicht so richtig. Insofern ist dieser Verweis jetzt auch in der finalen Agenda-Entscheidung rausgeflogen. Das ist wahrscheinlich aus meiner Sicht die vielleicht wichtigste Änderung zur vorläufigen Agenda-Entscheidung. Ja, damit würde ich es wieder für die Diskussion öffnen.
Ja, vielen Dank, Carsten. Ja, ich kann mich erinnern, Johannes, da hat es das ja auch schon mal sehr gut, als wir es beim letzten Mal diskutiert haben, vorgestellt. Danke nochmal für den Hinweis, dass was die Änderung jetzt angeht. Das wäre eigentlich auch mal meine einzige Rückfrage gewesen. Was ist als Quintessenz jetzt unterm Strich als Änderung übergeblieben? Aber das, was du beschrieben hast, glaube ich, macht aus meiner Sicht auch Sinn. Also ich hätte den Verweis wahrscheinlich auch nicht gemacht.
Ach so, Sven, was mir noch einfällt, eine Sache habe ich vergessen zu erwähnen, es ist vielleicht keine Änderung, ja, aber was auch, also keine inhaltliche Änderung, aber was sich auch geändert hat noch, ist die Struktur der Agenda-Entscheidung. Relativ wichtig fand ich das jedenfalls, dass nochmal eindeutig gegliedert wurde, welche Schritte jetzt eigentlich erforderlich sind, in welchem Szenario. Das war, glaube ich, in der vorläufigen Agenda-Entscheidung so ein bisschen schwer lesbar, sage ich mal, ja. Welche Schritte eigentlich nur einschlägig sind in dem Szenario, dass die Warrants übertragen werden und welche in dem Szenario einschlägig sind, dass die Warrants nicht übertragen werden. Das ist jetzt einfach nochmal von der Gliederung her und von den Überschriften geändert worden, sodass man das leichter identifizieren kann. Das ist vielleicht auch erwähnenswert, ja, obwohl es meines Erachtens keine wirklich inhaltliche Änderung ist, ändert es doch die Struktur jedenfalls der finalen Agenda-Entscheidung.
Ja, danke schön. Sonst Anmerkungen, Fragen aus der Runde? Ja, das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann können wir offenkundig auch an dem Thema einen Haken machen. Ja, und dann haben wir noch die Lack of Exchangeability.
Dann komme ich mal auf das Thema zu sprechen. Das ist ja jetzt eigentlich ein ganz anderer Strang. Aber durch die IPREC-Sitzung kommen wir jetzt notgedrungen nochmal auf dieses Projekt zurück. Die Diskussion zu dieser Änderung ist ja schon ein bisschen länger am Laufen. Und auch wenn ich das Thema in dieser Runde selbst gar nicht begleitet habe, will ich nur noch mal ganz kurz so die Geschichte oder die Historie aufgreifen. Also, ursprünglich gab es auch hierzu eine Anfrage beim IPREC. Das ist schon im Jahr 2018 gewesen und damals waren die Umtauschbeschränkungen im Fall von Venezuela, sagen wir mal, akuter oder brisanter geworden. Letztlich ist das Thema insgesamt sogar noch viel älter. So, und dann hat das IFRIC damals aber schon festgestellt, dass die Frage besser nicht im Rahmen einer Agenda-Entscheidung zu beantworten ist und deswegen ist das Thema dann an den ISB übergeben worden. Daraus ist dann nach einigen weiteren Diskussionen aber eben der uns allen bekannte Entwurf einer Änderung entstanden. Der Entwurf der Exposure Draft ist im April 2021 vom ISB dann publiziert worden. Und in dem Entwurf wurden praktisch drei Fragen oder genauer gesagt Vorschläge für drei Änderungen gemacht. Und die drei Änderungen oder die drei dahinterstehenden Fragen waren eben folgende, nämlich zunächst mal, wann ist eine Währung umtauschbar und wann nicht? Wie kann man das abgrenzen? Falls eine Währung nur beschränkt oder nicht umtauschbar ist, wie bestimmt ein Unternehmen den Wechselkurs, der dann eben anzuwenden ist? Und drittens, welche Zusatzangaben muss ein Unternehmen machen? Der Entwurf wurde kommentiert, die Frist ist längst abgelaufen und jetzt haben halt die Deliberations stattgefunden. Und in diesem Rahmen hat der Staff und dann auch der Board in den letzten Diskussionen leichte Änderungen erwogen. Also sprich, Vorschläge aus dem ED sollen geringfügig angepasst werden. Und diese vorläufigen Ideen wurden jetzt dem IFRIC vorgestellt. Und die Änderungsvorschläge lassen sich aber zunächst mal eingrenzen auf diese zweite Frage, nämlich nur, wie bestimmt das Unternehmen den Fremdwährungskurs, also den Wechselkurs, den man anzuwenden hat, wenn die Fremdwährung nicht oder nur beschränkt umtauschbar ist. Und da geht es um solche Details wie, wie schätzt man den Wechselkurs, wie berücksichtigt man andere beobachtbare Kurse, also nicht die offiziellen Umtauschkurse, beziehungsweise in welcher Form und welchem Rahmen sind inoffizielle Kurse zulässig. So, das war jetzt der Gegenstand. Und da ich jetzt den Rahmen kurz skizziert habe, ist vielleicht ganz passend, wenn die eigentliche Diskussion natürlich selbst Carsten jetzt wieder vorstellt. Beziehungsweise vielleicht auch kurz nochmal aufgreifen, welche Änderungen im Detail hat denn der Staff jetzt euch gegenüber erläutert?
Ja, das mache ich sehr gerne, Jan. Vielleicht als Einleitung kann man sagen, dass die Vorschläge des Staffs an dieser Stelle eigentlich sehr einheitlich als positiv wahrgenommen worden sind, als Verbesserung eindeutig gegenüber dem Exposure Draft und insgesamt ein sehr positives Feedback vom IFRS-IC zu den Vorschlägen des Staffs an dieser Stelle zurückgespiegelt worden ist. Vielleicht nochmal zu den im Einzelnen, also es war ja so, dass in dem Exposure Draft eine Reihe von Bedingungen genannt worden sind, die erfüllt sein müssen, wenn man sozusagen die Umtauschrate schätzt, für den Fall, dass eben keine Exchangeability gegeben ist. Da war eine Reihe von Bedingungen genannt. Da hat der Staff gesagt, nach dem Feedback, was sie auch erhalten haben aus unterschiedlichen Quellen, dass vielleicht Bedingung nicht das beste Wort ist, denn eine Bedingung zu erfüllen, ja, das sind ja solche Bedingungen wie zum Beispiel, dass dann die Rate, die Exchange-Rate anzuwenden ist, die anzuwenden wäre in einer orderly transaction between market participants zum Beispiel, ja, und da gibt es noch eine Reihe von anderen Bedingungen, die da zu erfüllen sind. Und da hat der Staff gesagt, naja, Bedingung ist vielleicht nicht das richtige Wort, denn diese Bedingungen bestehen ja gerade nicht, wenn ich sozusagen auf einem Markt bin, wo eben gerade keine Währungskurse beobachtbar sind. Insofern hat man da das Wording geändert und gesagt, dass man hier zwar diese Kriterien beibehält, sie aber nicht mehr Bedingungen nennt, sondern dass man sagt, dass in der Schätzung sozusagen diese Kriterien bestmöglich berücksichtigt werden sollen. Ja, das ist also eine Wording-Anpassung in dieser Hinsicht. Ja, dann gab es noch ein paar andere kleinere Wording-Anpassungen, die da vorgeschlagen worden sind, um sozusagen einfach die praktische Umsetzbarkeit letztlich dieser Vorschläge auch für die Unternehmen einfacher zu machen. Also insgesamt wurde das, glaube ich, durchgängig als sehr hilfreich wahrgenommen. Ja, dann gab es noch ein paar kleinere Punkte, die diskutiert worden sind. Ne, da gab es ja diese Diskussion mit den Black Market Rates, ne, also Umtauschraten auf dem Schwarzmarkt beispielsweise. Da ist ja jetzt ein relativ, fand ich, nicht so klares Wording in dem Standard selbst enthalten. Da hat man nochmal das vorgeschlagen, dass man vielleicht zumindest ist in den Basis for Conclusions ein bisschen klarer darstellt, was man damit meint. Das wurde aber auch sehr positiv vom Staff aufgegriffen. Also insgesamt ja, war das sehr die Diskussion sehr durch Konsens eigentlich geprägt. Der Staff hat, glaube ich, das Feedback von unterschiedlichen Parteien, nicht nur vom IFRIC, sondern auch von anderen Stakeholdern aufgegriffen. Das IFRS-IC war auch sehr supportive, glaube ich, was die Vorschläge angeht. Und insofern geht es jetzt zurück zum Board. War nicht wenig kontrovers, sondern wurde wirklich nach meiner Wahrnehmung durch die Bank als hilfreich wahrgenommen, die Vorschläge des Staffs an dieser Stelle. Ja, geht ja jetzt dann, ich weiß nicht, ob es da Anmerkungen zu gibt, ne? Es geht ja jetzt dann zum Board, die dann quasi entscheiden, wie genau jetzt die Änderungen im IS21 an dieser Stelle umgesetzt werden. Ja, gibt
Ja.
es dazu Fragen, Anmerkungen?
Ja, es ist ruhig, keine weiteren Anmerkungen.
Ja, also ich hatte mir auch nochmal jetzt natürlich jetzt so ein bisschen Vorbereitung erfordert, hatte ich mir auch noch, manchmal versucht nochmal zu erinnern und auch nochmal gekramt, wie wir das sozusagen vor einem Jahr, bisschen länger, ja, das ist jetzt ja schon her, besprochen hatten. Muss jetzt auch sagen, was jetzt da an Änderungen hier für diese Texte von 19a, 19b vorgeschlagen ist, halte ich jetzt auch für soweit in Ordnung. Und das andere, was du angesprochen hast, das war, kann ich mir auch noch daran erinnern, das war in der Tat auch bei uns, und Jan hat es ja auch hier in der Unterlage aus der Stellungnahme nochmal ein bisschen rekurriert, was diese A13er-Liste da anging. Da haben wir uns ja damals auch schon so ein bisschen kritisch da geäußert, wie das umzusetzen ist. Insofern kann ich das eigentlich ganz gut nachvollziehen, wenn man jetzt sagt, wir gehen von diesem Conditions-Begriff an der Stelle vielleicht mal ein Stück weit weg. Ja, aber ansonsten, ja, ich meine, es ist ja jetzt, wie gesagt, es ist ja jetzt auch kein Prozess, wo wir jetzt sozusagen irgendwie aktiv nochmal reingrätschen könnten oder sollten. Ich sehe da aber auch, muss ich offen sagen, jetzt aktuell keinen Bedarf. Kann jetzt noch mal ich gucke jetzt nochmal so ein bisschen die Praktiker in der Runde. Ich weiß, ich kann mich noch erinnern, Stefan, du hattest damals ja auch da ein bisschen was zu beigetragen, ein bisschen meiner dunklen Erinnerung. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
Also ich würd hier jetzt auch keine Aktivität von unserer Seite sehen. In der Tat kommt ja dieses Problem erst zum Tragen, wenn vorher zwei weitere Schritte schon durchlaufen worden sind. Man muss ja nach diesem Entscheidungsbaum in den Vorschlägen des IASB vorher auch noch prüfen, ob es im Prinzip Raten gibt, die für alternative Purposes verwendet werden können, und dann im nächsten Schritt, ob es Exchange Rates gibt, die nach dem Stichtag observable waren, und erst dann kommt man ja im Prinzip in diese Problematik mit dem Measurement. Und in der Tat, wenn das jetzt aufgelockert wird, dahingehend, dass es eher Indikatoren sind, die heranzuziehen sind, geht es aus meiner Sicht in die richtige Richtung.
Ja. Wenn es keine weiteren Anmerkungen gibt, dann würde ich das mit einem Satz zusammenfassen. Wir haben also zu den drei endgültigen Entscheidungen nichts weiter hinzuzufügen, und auch die aktuellen Entwicklungen im IS-21-Änderungsfall klingen doch ziemlich erfreulich. Insofern gibt es dazu nichts weiter zu ergänzen. Und meiner Meinung nach, Sven, haben wir damit alles für den Top vollständig besprochen. Dann übergebe ich mal an dich zurück, und du hast jetzt den Freiraum, über die gewonnene Zeit zu verfügen.
Ja, vielen Dank. Das war in der Tat somit eine der schlankesten IC-Befassungen aus meiner Wahrnehmung der letzten Zeit, was so den zeitlichen Umfang angeht. Ich muss aber ehrlich gestehen, als ich mir die Themen dann nochmal angeschaut habe, habe ich das ein Stück weit auch erwartet, weil wir, glaube ich, so wie wir es besprochen hatten, gerade zu den da finalen Geschichten, ja, also wenig Kontroverse jetzt noch beizutragen hätten. Insofern überrascht mich das nicht besonders.